Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Es sind zwei vertraute Stimmen, beide gehören zu unserem Kooperationspartner Clubfans United und es sind die Stimmen von Alexander Endel und Stefan Helmer. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, wir dürfen heute darüber sprechen, dass der erste FC Nürnberg keinen Cheftrainer mehr hat. Wir wollen gar nicht so sehr darüber reden, dass gestern mal wieder verloren wurde und das in einer Art und Weise, die nicht weiter zu diskutieren ist, sondern wir wollen darüber sprechen, dass eben Damir Kanadi infolgedessen dann von seinen Pflichten entbunden wurde, wollen darüber sprechen, ob dieser Zeitpunkt der richtige ist, ob die Trennung überhaupt aus unserer Sicht richtig ist und was jetzt ja auf den ersten FC Nürnberg zukommt. Marek Mintal wird die Geschäfte übernehmen oder seine Aufgabe zumindest vorerst übernehmen. Das Ganze ging ja los, gestern Abend im Prinzip schon so ein bisschen nach dem Spiel, nach der Niederlage gegen Bochum, wenn man da so seine Aussagen gehört hat, Stefan, da war gar nicht mehr so viel Spielraum für Interpretation, dass auch Damir Kanadi ein bisschen mit seinem Latein am Ende ist, oder?
Ja, vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass Palle Kutscher gar nicht zum Sky-Interview gehen wollte. Ich weiß nicht, ob Kanadi es auch verweigert hat, nur die Aussagen von der Pressekonferenz. Und das war schon, zwischen den Zeilen hat man da schon gelesen, dass es wohl oder übel zu Ende gehen wird, auch wenn man die Reaktionen dann im Stadion danach noch gesehen hat, was in unserem Fanblog noch los war. Das ließ nur einem Schluss am Ende zu.
Am Ende war es dann eben genau so, wie das sich wahrscheinlich jeder zusammenreimen konnte. Robert Palikutscher hat dann heute gesagt, wir haben uns nach der Rückkehr aus Bochum zusammengesetzt, die Situation selbstkritisch und ehrlich analysiert und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist, die Zusammenarbeit zu beenden. Es ist aus der Presse zu entnehmen gewesen und auch aus den Worten von Robert Palikutscher, Alex, dass das Ganze auch ein Stück weit von Kanadis Seite ausging. Wie sehr überrascht dich das?
Ja, ich vergleiche mit einem prominenten anderen Trainerwechsel, gerade der jüngsten jüngeren Zeit aus München. Da hieß es ja auch, Herr Kovac hätte da quasi seinen Rücktritt oder sowas angeboten. Ich glaube, das sind eher abgestimmte, kommunikationsfreundliche Aussagen. Ich kann mir nicht vorstellen, der Herr Kanadi, dass er wirklich freiwillig gehen wollte. Die meisten Trainer haben doch den Ehrgeiz, erstens mal zu sagen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und zweitens, dass sie das Ruder noch rumreißen können. Dass er vielleicht ein Gespräch gesucht hat, das glaube ich anhand der Situation, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer in dem Level freiwillig aufgibt.
Stefan, ist das auch deine Meinung oder siehst du das anders als Alex?
Ja, ich sehe das eigentlich fast identisch, weil das hat man auch heute gesehen bei dem Interview von Palle Kutscher, das auch auf Club TV zu sehen ist. Man wollte da halt einfach keine schmutzige Wäsche waschen und das ist auch in Ordnung so, dass man sagt, es ist okay, man hat ordentlich miteinander gesprochen und man hat sich dann eben getrennt. So oder so, es wäre zur Trennung gekommen, auch wenn jetzt Kanadi offiziell vielleicht nicht seinen Rücktritt angeboten hätte. Ich glaube, das hätte keinen Unterschied gemacht.
Es wäre auch die interessante Frage zu fangen, was heißt denn Rücktritt angeboten? Auf Gehalt verzichten, das glaube ich nämlich nicht.
Ja. Das ist wiederum richtig, diese oft zitierte Entlassung, die ja in Trainerfragen oftmals gar nicht der Fall ist, sondern nur eine Beurlaubung, sprich Weiterzahlen des Gehaltes und damit, ja, ich will nicht sagen Arbeitslosigkeit auf Kosten des Vereins, aber im Prinzip ist es ein Stück weit so, ist natürlich was, da würden die wenigsten oder da verzichtet quasi kein Trainer drauf, es sei denn, es gibt eine wirklich satte Ablösung oder ja, Auflösungsentschädigung des Vertrages. Soweit ist man bei Damir Kanadi und dem ersten FC Nürnberg nicht. Lasst uns mal darüber sprechen, ob der Zeitpunkt, der aus eurer Sicht richtig ist, ob er zu spät, zu früh ist, ob er euch auch vielleicht verwundert. Ich ganz persönlich war jetzt angesichts der gestrigen Leistung dann nicht mehr so verwundert. Hätte aber tatsächlich, wenn mich vor dem gestrigen Spiel jemand gefragt hätte, wahrscheinlich gesagt, er kriegt die Woche bis Bielefeld noch und dann wird wahrscheinlich da entschieden. Insofern war ich ein bisschen überrascht, dass man die Reißleine jetzt gezogen hat, wobei da eben der gestrige Spielverlauf, insbesondere die erste Halbzeit, wahrscheinlich ihr Übriges getan haben. Stefan, wie geht's dir? Ist die Trainerentlassung zum richtigen Zeitpunkt gekommen?
Ja, es ging nicht mehr anders. Also wir haben das ja schon vor 2 Wochen, als ich zu Gast im Podcast war, vor dem Pokalspiel besprochen. Da haben wir auch schon orakelt, also wenn Lautern schief geht, dann hast du dein Endspiel quasi gegen Bochum, weil dann wird eine Eigendynamik wird eintreten, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und wenn du dann den Bochum verlierst, dann wird höchstwahrscheinlich der Ofen aus sein, weil du hast dann einfach keine Argumente mehr. Du hast jetzt so schlecht in Lautern performt. Lautern musste nicht mal über sich hinauswachsen, um uns zu schlagen am Ende des Tages. Eine desolate erste Halbzeit, wirklich eine Katastrophen-erste Halbzeit in Bochum. Also das war nicht mehr aufzuhalten. Sie hätten jetzt noch dran festhalten können und warten bis Bielefeld, aber dann geht Bielefeld auch verloren. Also da hat doch keiner mehr im Umfeld bei den Fans oder sonst wo oder in der Mannschaft vielleicht auch noch Hoffnung gehabt, dass wir das Ruder jetzt da jetzt noch irgendwie rumreißen. Da ist, glaube ich, schon zu viel zerrissen gewesen, jetzt auch noch mit den Fans. Es war der einzig richtige mögliche Zeitpunkt. Man hätte vielleicht nach Kaiserslautern reagieren können schon, aber da war vielleicht die Zeit zu kurz bis zum Bochum-Spiel. Von daher war es eigentlich unvermeidlich.
Alex, für dich der richtige Zeitpunkt. Du warst ja mitunter sehr kritisch gegenüber Damir Kanadi, vielleicht auch zu spät schon für dich?
Ja, ich sag mal so, das ist so eine Glaubensfrage. Ne? Also ich glaube, wenn man gemeint hat, dass Kanadis Weg oder Palikuchas und Kanadis Weg der richtige ist und das ist alles nur eine Frage von Anlaufschwierigkeiten zu großen Umbruch, ein paar unglücklichen Ergebnissen waren, aber und allen nur die Geduld fehlt, das jetzt auch mal auszusitzen. Das war die eine Fraktion. Die andere Fraktion war eigentlich schon länger äußerst skeptisch, sage ich mal so, ob das funktionieren kann. Das hat ein bisschen was mit der Vita von Kanadi zu tun. Das ist natürlich, der Flo hat zwar einen guten Kommentar geschrieben, da gab es ja schon durchaus warnende Rufe von seiner Station in Rapid Wien, die auch gesehen haben, wie die Vorbereitung gelaufen ist, die ersten Spiele gesehen haben, die nicht gesehen haben, dass es jetzt in den ersten 3-4 Spielen eigentlich wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Für die war es von Anfang an quasi oder zumindest spätestens nach Saisonbeginn schon ein sinnloses Unterfangen, da ewig weiterzumachen und man hat nur darauf gewartet, dass es letztendlich zu irgendeinem Crash kommt. Daher, ich muss sagen, es gibt für diese Trainerentlassung wirklich keinen guten Zeitpunkt oder keinen richtigen Zeitpunkt, weil ich glaube, die Saison werden wir Schwierigkeiten mit dem Erbe des Saisonstarts haben, um eventuell oben angreifen zu können. Und eigentlich hat eigentlich auch keiner richtig Lust, jetzt schon wieder einen Neuanfang zu machen.
Aber wir sind uns insofern einig, dass das jetzt lieber die Reißleine gezogen werden musste, statt es irgendwie noch so ein bisschen, ich will nicht sagen zu verschleppen. Letzte Woche war ja Florian Zenger von euch bei KADEP zu Gast und da ging es ja auch um gute Trainerwechselzeitpunkte. Da, wenn ich Flo richtig verstanden habe, war er ja eher einer derjenigen, die davon sprachen, dass so Wechsel, wenn sie denn schon sein müssen in der Saison, immer besser zur Winterpause geschehen. Sehe ich persönlich anders. Also wenn es nicht mehr funktioniert, musst du die Reißleine ziehen und dem neuen Trainer oder dir im Zweifelsfall auch mehr Zeit erkaufen, um einen neuen Trainer zu finden. Insofern halte ich den jetzigen Zeitpunkt für den, nicht optimalen, aber denjenigen, der es dann eben werden musste. Seht ihr das genauso?
Also wenn ich gleich mal drauf eingehe, also ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich so, dass der ideale Zeitpunkt der ist, wo du wirklich einen guten Grund hast. Also wenn du sagst, ich wechsle im Winter, das hat man auch bei anderen Vereinen in letzter jüngerer Vergangenheit schon, dann kommt dann plötzlich so eine Miniserie von 2-3 Siegen oder guten Ergebnissen und dann fragt jeder wieder plötzlich zum Winter, wie könnt ihr denn jetzt gerade den entlassen, jetzt läuft es doch gerade wieder besser. Also ich glaube, die Entscheidung muss reifen bei den Vereinsverantwortlichen und dann ist es einfach dann der richtige Zeitpunkt, wenn es einen guten Grund gibt, wenn die Gesamtstimmung auch einen Wechsel, wie heißt das schon, Wechselwille da ist. Und ich glaube, das war jetzt spätestens jetzt nach dem Spiel in Bochum. Da ist die Fankurve gekippt endgültig. Ich glaube, das mediale Umfeld war vorher schon kritisch. Wurde ja ein bisschen, da gab es so kleine Grabenkämpfe, auf die können wir vielleicht noch kurz eingehen. Aber wie gesagt, da war jetzt endgültig der Zeitpunkt erreicht, dann zu wechseln. Deswegen war der aus dem Gesichtspunkt eher der richtige, denn es gab eine breite Zustimmung aus dem Umfeld.
Stefan, wie siehst du die Geschichte? Ist das tatsächlich, was Alex angesprochen hat, auch ein wichtiger Faktor für einen Sportvorstand, dass er eine mediale, eine Fanbasis-Rückendeckung hat für so einen Trainerwechsel?
Ja, natürlich. Ne? Also wenn jetzt das Umfeld total happy gewesen wäre mit Damir Kanadi, dann wäre es natürlich auch für Palikuccio schwer gewesen, den zu entlassen. Aber es, wie ich gerade schon sagte, es war unvermeidlich. Es ist so eine. Das Umfeld war ja eigentlich, ich sag mal so, bis zu dem Regensburg-Spiel, das war ja noch sehr gedämpft, das war ja noch sehr friedlich, sage ich mal. Klar gab es die Kritiker und so weiter, aber ich glaube, dass viele halt gehofft haben, dass man den Bock noch umstoßen kann, dass man doch noch in die Spur findet, dass es doch noch wieder mal Spaß macht, den ersten FC Nürnberg beim Fußball stehen zu sehen, weil es einfach zu unstrukturiert, zu unkonstant jetzt seit der Vorbereitung bis jetzt war. Und deswegen gab es, glaube ich, auch keine andere Möglichkeit. Also das Umfeld ist komplett gekippt jetzt nach dem Bochum-Spiel. Dann kommst du da nicht mehr raus aus der Nummer. Du musst dann handeln.
Gehandelt wurde am Ende. Der 1. FC Nürnberg entlässt seinen Trainer bzw. beurlaubt seinen Trainer Damir Kanadi. Marek Mintal wird interimsweise die Geschäfte da an der Seitenlinie übernehmen, insbesondere jetzt erstmal am kommenden Sonntag. Wie es letzten Endes zu der Trainerbeurlaubung, Entlassung kam und welche Faktoren denn wohl die am meisten zu gewichtenden sind, das werden wir gleich besprechen hier bei Total Beklubbt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVBeben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Swing and a Miss. Der Podcast zur Baseball-Bundesliga. Das Neueste aus der stärksten Liga in Deutschland. Von Hamburg bis nach Haar. Von Heidenheim bis Paderborn. Tim Collins von EuroBaseballTV.com und Andreas Thies schlagen die verbalen Homeruns. Swing and a Miss. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.
Wir wollen uns nun den Ursachen mal so ein bisschen widmen, warum Damir Kanadi nicht mehr Trainer des 1. FC Nürnberg ist. Zu Gast hier bei Total Beklubbt sind immer noch Stefan Helmer und Alexander Endel. Alex, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass Damir Kanadi ja schon mit so einem gewissen Stigma, würde ich es nennen, kam zum 1. FC Nürnberg, insbesondere für Teile der Fankurve, die Ultras, die ja eine Fanfreundschaft mit Rapid Wien pflegen, wo Damir Kanadi schon mal tätig war und wo das Ganze nicht im Guten auseinandergegangen ist. Ich hatte heute im Laufe des Tages, als die Entlassung noch nicht letzten Endes perfekt war, bei Facebook und bei Twitter geschrieben, was denn von unserer Hörerseite quasi gefordert wird, ob Damir Kanadi noch der richtige Mann ist und so weiter und so fort. Und da kam eine Frage, warum denn die Fanszene letzte Saison so ruhig war und sich jetzt recht früh, recht deutlich positioniert hat. Ist das für dich genau so eine Geschichte, dass eben da diese Wiener Geschichte in Teilen der Nürnberger Fanszene mitschwingt? Oder ist es vielleicht auch gar nicht Damir Kanadi anzulasten, sondern der volkstümlichen Art vielleicht, die sein Vorgänger, die Michael Kölner, hatte?
Ja, ich denke mal, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Erstens mal, ich glaube, letztes Jahr war es tatsächlich so, man hat natürlich viel Dankbarkeit für den Aufstieg auch mal gehabt. Ich glaube, sehr viel Realismus war auch im Umfeld, trotz der sehr, sehr schlechten Saisonverlaufs, dass man letztendlich gesagt hat, eigentlich konnte man mit der Mannschaft gut, am Ende hätte man dann doch irgendwie können, aber eigentlich auf dem Tableau war das eine Abstiegsmannschaft. Und deswegen dachte man, was alles andere wäre eine Überraschung, dass man es überhaupt schaffen könnte. Deswegen, ich glaube, da war schon viel Realismus dabei. Und tatsächlich, wie du sagst, Michael Köllner, bei all dem, was man ihm am Ende so ein bisschen nahe sagte, und klar, wenn man nicht entlassen wird, man nicht, wenn man alles richtig macht, sondern weil man auch viel falsch macht. Aber er war natürlich sehr volksnah. Er hat eine Menge an Identifikation in den Verein reingebracht. Er war sehr, sehr greifbar, war omnipräsent in der Stadt auch. Das ist oft so vom Christkindlesmarkt. Er war immer da. Auch das, was er gesagt hat, Sky 90 und Co., das war oft sehr viel über den Tellerrand hinaus, hat viel Werbung für Jugendfußball gemacht, über Verständnis für Fußball. Ich glaube, da hat er sich schon viele Meriten auch verdient. Es ist manchmal schade, dass es dann bei seinem Abgang dann auch immer alles dann immer gleich in Schutt und Asche geredet wird. Ich glaube, da hat er schon viel Gutes bewirkt. Deswegen hat man da, glaube ich, auch insgesamt lange auch war ruhig geblieben. Ich glaube nicht bei Canadi, dass man dieses Rapid so hoch gehängt hat. Ich glaube, vieles im Vorfeld hat dann doch gesagt, ja, okay, das war ein einmaliger Ausrutscher, war auch viel Missverständnis dabei. Rapid ist kein einfacher Verein. Und dann hat er es ja auch wieder ganz gut gemacht in Wien, also aus in Griechenland. Da hat man ja nichts gehört, dass da Negatives auch vorgefallen sei. Da hat man schon gesagt, okay, Mäusekind, ich höre dir tapsen. Klar, da ist was gewesen, aber das kann ein Ausrutscher gewesen sein. Und das sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung dieser Saison einfach eine andere war. Umbruch, eine gute Mannschaft eigentlich zusammengestellt mit Frey, mit Geis, mit Dovedan, mit Hack. Und dass man da schon erwartet hat, dass man einfach oben mitspielt. Vielleicht nicht ganz auf die ersten 2-3 von Anfang an wegen dem Umbruch, aber doch nicht jetzt mit 2 Punkten Abstand zum Abstiegsplatz. Also da ist die, glaube ich, die Stimmungskippen war natürlich im Schwerpunkt die sportliche Leistung.
Ja, am Ende werden Fußballtrainer immer an ihrem Erfolg gemessen, Stefan, und der war nun mal schlicht und ergreifend nicht da. Das kann man nicht wegdiskutieren. Einen Sieg aus den letzten 9 Spielen, darunter jetzt eben 2 wirklich furchtbare Auftritte in Bochum, in Kaiserslautern, dann als Krönung des Ganzen. Und dem entgegen steht irgendwie diese Mannschaft, der alle nachsagen, sie besitzt Talent, sie ist eigentlich vom Charakter her einfach zu handhaben. Das sind relativ problemlose Jungs, auch wenn man da an Charaktere aus der jüngeren Nürnberger Vergangenheit denkt. Wie passt das irgendwie zusammen? Hat es Canadi einfach am Ende nie verstanden, der Mannschaft seine Idee glaubhaft zu vermitteln? Hat am Ende die Mannschaft, ohne ihr was Böses zu wollen, vielleicht auch ein Stück gegen den Trainer gespielt? Wie schätzt du diese ganze Geschichte ein? Warum hat sich am Ende eben der sportliche Erfolg nicht eingestellt unter Damir Canadi?
Ja, das müssen wir Damir Canadi erstmal fragen. Also Fakt ist, wie man an diese Saison herangegangen ist, jetzt ab der Trainervorstellung bis jetzt zum Ende, wenn man da seine Aussagen liest, wir haben ja schon oftmals über diese PowerPoint-Präsentation gesprochen von Damir Canadi, wie er sich den Fußball vorstellt, was er bei seinem Amtsantritt auf der Pressekonferenz gesagt hat, was er hier machen will, dass er, ich habe mir das vor kurzem mal wieder nochmal angehört, dass da ging es um Balance, dass man eine gute Balance hat zwischen Offensive und Defensive, dass man ein schnelles Umschaltspiel, so ein bisschen One-Touch-Fußball haben will. Und man muss halt dann am Ende des Tages nach 14 Pflichtspielen sagen, das haben wir vielleicht mal 1-2 Halbzeiten von den 14 Spielen gesehen und den Rest eher nicht. Da ging es dann auch viel über Einzelaktionen. Wir haben 20 Tore geschossen, obwohl wir eigentlich offensiv nicht diese Philosophie, die Canadi uns versprochen hat, gesehen haben. Das zeigt, wie viel Potenzial eigentlich in der Mannschaft steckt. Und ich glaube, viele, die sich den Club ansehen, die sehen auch, was die Spieler am Ball können, was das für Typen sind, was sie schon für Tore dann trotzdem in dieser Saison gemacht haben. Und aber hinten raus fängst du dir lauter Buden und ich glaube 22 Gegentore. Das ist halt dann einfach zu viel und da ist dann nichts von Balance zu sehen. Und ich habe auch immer gehofft, dass es irgendwann noch kommt, dass irgendwann diese Konstanz kommt, weil man hat es ja vereinzelt, es gab ja vereinzelt Spiele, wo man gesagt hat, so sah das schon mal ganz gut aus, wie jetzt 80 Minuten gegen Heidenheim, dann vereinzelte Halbzeiten und so weiter, dann hast du eigentlich ein recht gutes Spiel in Hannover gemacht, die an dem Tag jetzt nicht so schlecht waren, dass man die 4-0 weghauen musste. Aber am Ende des Tages war es über Strecke halt einfach zu wenig. Und ich glaube, die meisten Fans, darum war auch die Stimmung so schlecht, die haben halt eben nicht diese Spielephilosophie gesehen.
Alex, ist dieses Spielphilosophie sehen, dieses Konstanz, die sich aufbaut, Fortschritt, Entwicklung erkennen, irgendwie so ein Schritt nach vorne, vielleicht auch nachdem man mal einen wieder zurückgemacht hat, dieses Ganze, ja, einfach da entwickelt sich was, dass das ausblieb am Ende der alles entscheidende Punkt, vielleicht auch für zumindest die Fanseite. Ich habe jetzt im Zuge der Beurlaubung von Damir Kanadi viel gelesen, wo immer wieder auf den Umbruch im Sommer hingewiesen wurde. Aber der Umbruch im Sommer ist halt mittlerweile auch eine ganze Weile her. Wir hatten zwei Länderspielpausen, in denen er mit der Mannschaft mehr oder minder komplett arbeiten konnte. Er hatte ja trotzdem eine Vorbereitung, auch wenn die Mannschaft da noch nicht in ihrer Gänze vorhanden war. Ist am Ende dieser ausbleibende Fortschritt vielleicht das, was Kanadi auch in Kombination mit seinen Aussagen am meisten zum Verhängnis wurde?
Ich sag mal so, der Umbruch, wie du ihn auch beschreibst, war ja nicht nur ein personeller, sondern auch ein mannschaftsstruktureller Umbruch. Und wir haben das immer ab und zu diskutiert. Klar, man konnte das mit Behrens so sehen, wie man will, auch mit Markreiter, Ishak auch. Da haben wir schon auch mal gesagt, meinst du das wirklich ernst? Aber ja, er war mal ein Führungsspieler. Petrak sicherlich auch in der Mannschaft irgendwo eine Konstante. Und Kanadi hat diesen Umbruch nicht nur personell gemacht, dass viele Neuzugänge kamen, sondern eben auch quer rasiert. Also quasi hat versucht, eine komplett neue Mannschaftsstruktur, auch neue Hierarchien aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Umbruchs, der nicht geklappt hat, dass man gemerkt hat, die Mannschaft, zumindest offensichtlich nach dem, was man gesehen hat, funktioniert ja nicht irgendwo. Und es hat sich nicht nur was nicht Sportliches entwickelt, sondern man hat eine komplette Mannschaftsgefüge, ich erinnere noch beim Aufstiegsjahr, wo eigentlich unser größtes Faustpfand war, dass die sich alle so dufte verstanden haben und quasi doch dick und dünn miteinander gegangen sind. Und das hat man wieder bei Bochum gesehen, was das bedeutet, wenn Mannschaften dann doch fighten und zusammenhalten, dass das eine ganze Menge ausmacht. Und wenn du sagst, ja, was hat Kanadi gemacht? Er hat es nicht geschafft, die Mannschaft zu formen, eine Mannschaft zu formen, und aber auch nicht mitzunehmen auf seiner Reise, die er vorhatte, und ebenso nicht die Medien mitgenommen und hat auch die Fans nicht mitgenommen. Und dann bleibt dir eigentlich nur noch der Erfolg. Also wenn du das nicht schaffst, dann musst du punkten und musst sagen, so ein Mourinho-Style, I'm the one, I'm the special one. Ihr habt alle keine Ahnung, aber ich zeige es euch an den Ergebnissen, dass es funktioniert. Funktioniert heute auch nicht mehr. Also das ist das eine. Und das Zweite, was ich gleich noch dazu sagen muss, ist natürlich, wir haben letztes Jahr eine ganz heiße Diskussion gehabt. Und die heiße Diskussion war, dass sich ja nicht die Fanlage in zwei Gruppen aufgespaltet hat für mich. Die einen waren die extrem enttäuscht waren nach der Entlassung von Kölner, nicht wegen Michael Kölner, das Thema will ich nicht wieder anfangen, aber einfach, weil man gesagt hat, man hat viel über Kontinuität gesprochen, über Aufbau, über Grundsätzlichkeiten und hat dann eigentlich einen Cut gezogen und hat gesagt, nein, am Ende ist ein Ergebnis und Erfolg wichtiger, wir schweißen da ein bisschen alles über Bord. Und hat einfach die Seite in Anführungsstrichen sich durchgesetzt oder gewonnen, die gesagt hat, wir brauchen Pragmatismus, Mannschaftsaufbau, alles Quatsch, Hauptsache die Qualität ist hoch, Hauptsache wir haben gute Kicker bei uns, alles andere wird schon kommen. Und diese Fraktion hat letztendlich jetzt auch verloren mit Kanadi, weil man auch tolle Spieler geholt hat, einen neuen Trainer geholt hat, einen neuen Sportvorstand geholt hat und es ist auch gescheitert. Und jetzt ist es natürlich der Frust extrem tief, weil die eine hänge dem Alten noch hinterher, die anderen sind auch frustriert und enttäuscht. Das muss man jetzt mal wieder kitten, das wird gar nicht so einfach.
Ja gut, aber jetzt ist es natürlich nicht so desolat, wie es in der letzten Saison war. Ja, das muss man auch dazu sagen. Klar hinkt man den Erwartungen hinterher, aber das ist ja jetzt nicht so, dass wir alle Spiele grottenschlecht waren und alle verloren haben. Also ich sehe das jetzt nicht so ganz dramatisch wie du.
Also ich wollte damit auch gar nicht, das ist nicht dramatisch, wir sind auch finanziell deutlich besser aufgestellt, da wurde auch gut gearbeitet, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe sehr viel Fan-Feedback, auch aus Gesprächen hin, wo ein echter, nicht nur so ein boah, Kanadi raus oder sowas, sondern so ein totaler Frust, fast schon eine apathische Grundhaltung mittlerweile, dass Leute sagen, ach, eigentlich ist es mir schon wurscht. Und das ist auch etwas, was für mich persönlich wirklich momentan ein bisschen bedenklich ist, weil wenn man sich auch in die Fanforen, klar, da gibt es so ein paar, die sich wieder aufregen, aber es ist schon eine gewisse Apathie da. Ne? Die sagen so nach dem Motto, ach, alles wurscht.
Aber Kontinuität muss doch in so einem Geschäft unabhängig vom Trainer sein.
Ja, aber wir haben ja gar nichts. Ne? Wir haben ja keine Kontinuität im Trainer, noch in der Mannschaft, noch im Sportvorstand, noch in den Spielern, noch im NLZ. Wo haben wir noch in der Spielphilosophie, noch im Spielaufbau? In welchem Bereich haben wir denn beim FCN derzeit Kontinuität, außer dass das am Falze des Haus noch steht?
Aber ist nicht genau.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Wastin und seinen Gästen. Kateranalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Ich hole ein bisschen weiter aus. Diese Kontinuität sollte mit Michael Köllner kommen und ist krachend gescheitert. In mehrererlei Hinsicht auch, weil eben er viele Positionen unter sich vereinte und so weiter und so fort. Wir haben das lang und breit diskutiert. Ich denke, jeder FCN-Fan ist sich dieser Geschichte bewusst. Man hat sich für den radikalen Neustart in Anführungsstrichen entschieden in diesem Sommer, hat mehr oder minder jede Position neu besetzt, hat den Kader umgekrempelt und wollte jetzt mit Palli Kutscher und seiner Vorstellung und dem dazu optimal passenden Trainer, denn das darf man nicht vergessen, Damir Kanadi war laut seinen Worten der Wunschkandidat für ihn, jetzt quasi den Neustart starten und wollte quasi langfristig was aufbauen. Man wollte über diesen Zweijahresplan eine Spielidee entwickeln und am Ende dieser zwei Jahre spätestens aufsteigen. Dass jetzt eben diese Spielidee nicht zu sehen ist, lässt das Ganze natürlich in einem denkbar schlechten Licht erscheinen. Aber ist es da nicht nur auch folgerichtig, dann die Reißleine zu ziehen, zu sagen, okay, wenn wir hier schon keine Spielidee erkennen können, dann wie soll sich dann ein langfristiger Plan entwickeln? Dann müssen wir jetzt den Neustart wagen, auch wenn er mittendrin ist, auch wenn er uns nach außen hin erstmal doof aussehen lässt.
Ja, so eine Trainerverpflichtung ist natürlich auch eine ganz schwere Entscheidung. Ne? Also wir haben alle von Bayer Lorz in der letzten Saison noch geschwärmt, als er noch in Regensburg war, als dann auch Kölner entlassen wurde, dann hat man ja auch über Bayer Lorz philosophiert, wie toll das jetzt wäre. Der steht jetzt auch in Köln kurz vorm Rausschmiss, hat jetzt wohl sein Endspiel gegen Hoffenheim. Also es ist extrem schwierig, glaube ich, den richtigen Trainer für uns zu finden. Der ist schon im Vorfeld, wenn man jetzt da mal Palli Kutscher hernimmt, dann nehme ich ihn auch ein bisschen in Schutz, das im Vorfeld schon alles zu wissen, wie sich Dinge dann mit diesem Trainer, in diesem Verein, mit diesen Spielern entwickeln, ist halt sehr schwierig. Und wenn das halt nicht passt, und das ist ja überall in der Bundesliga so, wir sind ja nicht der einzige Verein, der einen Trainer entlässt, dann muss man sich halt trennen, weil was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, wir hätten an Kölner festhalten können noch in der letzten Saison. Ich weiß nicht, ob es dann besser ausgewesen wäre oder ob wir dann nicht vor einem größeren Scherbenhaufen am Ende gestanden hätten. Vielleicht hätten dann noch mehr Leute im Verein ihren Job hingeschmissen und so weiter und so fort. Haben wir ja alles diskutiert. Von daher hast du halt manchmal einfach keine andere Alternative. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht öffentlich so von Palli Kutscher ausgesprochen wurde, da hat er die Frage bekommen, wie es die Kabine aufgefasst hat. Und dann hat er kurz gezuckt, hat kurz überlegen müssen und hat dann gesagt, mit Fassung. Also das ist auch zwischen den Zeilen vielsagend. Und das ist halt einfach, das war unter Kölner so, wenn die Mannschaft dem Trainer nicht mehr folgt, musst du dich trennen. Und dann mag mal sein, dass man jetzt wieder von einem Neuanfang spricht, aber was ist denn die Alternative dazu? Es gibt doch keine Alternative. Die Alternative wäre, du findest gleich von Anfang an, bist du hundertprozentig sicher, den richtigen Trainer zu finden. Das, glaube ich, ist ganz schwer. Ich weiß nicht, wer das schafft, außer vielleicht die Spitzenclubs in der Liga, aber nicht mal die schaffen das durchweg. Die haben auch ihre Fahrkarten dabei und auch ihre Trainer dabei, wenn man es Dortmund anschaut und so weiter, dann Ne? Das ist halt schwierig. Und wenn man halt merkt, es funktioniert nicht mehr, dann muss man sich trennen.
Ich glaube, das ist auch unstreitig. Aber es ist man kann schon sagen, es gibt schon welche, die sind auf dem Papier, nächstes Mal vorsichtig, liegen näher, dass das funktionieren kann, als andere. Und wenn man jetzt.
Da weißt du es auch nicht sicher.
Sicher geht es nie, ganz klar. Aber ich sag mal so, bei Canadi war es halt von Anfang an schon schwierig. Ne? Weil wenn du jetzt mal einen Trainer beschreiben müsstest, wer der in Nürnberg ist, dann denke ich mir, gehört auf jeden Fall, wir haben am Anfang der Saison, glaube ich mal, oder letztes Jahr, wo wir die Trainer suche, hatten wir so ein witziges Ausschreibungsumfrage gemacht, was muss der eigentlich haben, um ein guter Trainer für Nürnberg zu werden. Und da war durchaus immer viele, die auch gesagt haben, es muss schon eine Art von Volksnähe da sein. Ne? Der muss schon einen bestimmten Typus von Menschen charakterisieren, damit er in Nürnberg beim Franken auch ankommt und damit auch eine breitere Zustimmung hat. Und Canadi war halt per se schon mal jemand, der zumindest mal nicht in dieses Raster passte. Und da kannst du schon sagen, wenn das dann eh schon jeder vorher sagt, ob der Typ passen kann, und dann passt er auch nicht, dann muss ich schon sagen, naja, das war ein Scheitern mit Ansage. Ne? Wenn ich jemanden einstelle, dann muss ich schon so überzeugt sein, dann muss es auch funktionieren. Sonst ist es halt schwierig. Wie gesagt, dass dann ein möglicher passender Kandidat, wie du schon Dortmund zitierst mit Lucien Favre, vielleicht auch dann nicht klappt. Aber zumindest auf dem Papier ist Favre einer, der genau dahin passt, wo er gerade ist. So ein bisschen Gentleman-like. So ein
alter Hitz, Bosch gemein.
Oder Bosch ja auch in Leverkusen. Ja, das war okay. Das sind so ein Typen, die sagst du zumindest mal auf dem Papier, passen die dahin. Ne? Die vertreten diese Philosophie, die das Verein ausspiegelt, die vertreten die Mentalität, die Aura auch, der Umgangston. Das sieht zumindest passend aus. Und bei Canadi, ich zumindest dachte mir von Anfang an, ob das in Nürnberg gut gehen kann. Und dann ging es ja auch nicht gut. Und dann muss man natürlich sagen, scheitern mit Ansage.
Ja gut, aber viele andere Trainer waren jetzt auch nicht unbedingt die volksnahesten, die wir hatten, die hier auch Erfolg hatten. Vielleicht Hans Meyer noch, der ja immer noch in Nürnberg lebt, aber ich weiß nicht, ob Hecking volksnäher war. Der war ja auch erfolgreich in Nürnberg. Ob jetzt Bayer-Leute, das ist, ja.
Bodenständige Typen haben bei uns schon immer sehr gut getan.
Ich gebe dir in dem Fall recht, dass das Gesamtpaket stimmen muss und dass auch das weiß man spätestens seit Alois Schwarz, dass die Fans auch, dass die Nase passen muss, sage ich jetzt mal ein bisschen so salopp, weil sonst wird von Anfang an schwer. Ich finde, Canadi hat es gar nicht mal so schlecht gemacht. Er hat halt immer recht kühl gewirkt, aber da gab es schon schlimmere Kandidaten in Nürnberg, fand ich, was die Volksnähe angeht.
Naja, wie gesagt, das eine Thema, das wir jetzt, wenn wir jetzt den Felix komplett rausnehmen aus der Moderation, aber endgültig war es natürlich auch diese Diskussion jetzt in der Pressekonferenz mit dem, da hat sich dieses Muster aus Rapid Wien ja quasi 1:1 wiedergespiegelt. Die Balgerei mit der Presse, Vorwurf, mangelnder Respekt, gleichzeitig so ein tadelnder Oberlehrerton, immer wieder sagen quasi nach dem Motto, er wäre so quasi irgendwo so ein Geschenk des Himmels an den Verein und das Umfeld. Das ist ja immer dünnhäutiger und immer mehr so geworden, wie man das eben aus dieser Berichterstattung von Wien damals kannte, was man dieses eine Interview gesehen hat. Und das ist dann schon, muss man sagen, wir kannten den ja jetzt nicht, also ich nicht, vielleicht du noch mal ab und zu mal mehr aus dem Pressegespräch direkt nach dem Spiel, aber das beim Kennenlernen, bei der Einstellung, beim Umfeldrecherche muss man doch mitkriegen, was das für ein Typ ist. Und da muss man bekommen, kann so ein Typ, Mensch, in Nürnberg funktionieren?
Ja, ich denke mal, dass er halt als Typ im Umgang mit Palle Kutscher war, anders war als mit der Mannschaft. Vermute ich jetzt einfach mal, ne? Ich meine, wir haben ja auch immer aus dem Umfeld die Stimmen dann gehört, dass es schon länger Mannschaft und Trainer nicht passt und dass die Geschichten aus Wien wohl schon mehr der Wahrheit entsprechen, als wie sie von Canadi dargestellt wurden. Ne? Und klar, die Pressekonferenz vor dem Spiel, die haben wir noch gar nicht erwähnt, da getroffene Hunde bellen, sage ich da mal so, ne? Dass man sich da gleich von sich aus in die Attacke übergeht, das hat man selten auf so einer Pressekonferenz und ja, da hat man schon gemerkt, da ist eine Wunde und dagegen will man sich wehren und das will man nicht so stehen lassen, aber wie es halt am Ende so ist, so war es dann auch.
Uli Diekmeier hat gesagt, dass Canadi in gewissen Momenten dann neben all dem, was ihr ja gerade schon angesprochen habt, also neben womöglich fehlender Art der Menschenführung, würde ich es jetzt mal nennen, vielleicht in gewissen Situationen auch eine Lockerheit gefehlt hat. Also dass im Pressegespräch mitunter auch einfach mal so eine flapsige Frage, eine, die nicht mal mit absoluter Ernsthaftigkeit gestellt wurde, dass er die immer gleich als Attacke gesehen hat und sich eben sofort das, was ihr gerade gesagt habt, in diesen Angriffsmodus geschaltet hat, ist das tatsächlich auch ein Problem, dass du natürlich in Nürnberg auch einen Trainer brauchst, der da keine Vorgeschichte hat oder der zumindest eine gewisse Souveränität ausstrahlt im Umgang mit Medien. Wir hatten Alois Schwarz, der die für mich eben auch nicht hatte und ja letzten Endes genauso krachend gescheitert ist wie Damir Kanadi. Ist das was vielleicht viel, viel wichtiger im Anforderungsprofil ist als irgendeine Fannähe, irgendeine Volksnähe in Nürnberg?
Ja, er war halt, ich denke mal, auch durch die Geschichte aus Wien war er halt sehr vorsichtig, zurückhaltend und wie der Uli Dickmeier schon mal beschrieben hat, ein bisschen eine flapsige Frage, da kann man auch mal hin mit Humor antworten, den hat er halt überhaupt nicht. Er hat halt wenig Humor verstanden und hat dann eher zugemacht, zwar immer noch höflich, ist da nicht, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt da immer auf Attacke aus war. Das war eigentlich in den meisten Fällen nicht so der Fall. Das war jetzt eher so in der letzten Pressekonferenz so ein Vorpreschen, was ich bis dato so nicht von ihm gesehen habe. Aber er war halt dann recht humorlos und hat auch vieles dann komplett abgeblockt und hat halt das abgetan mit bespreche ich nicht mit euch, sondern das besprechen wir intern. Ne? Den Satz hat man halt des Öfteren gehört und da ich habe schon ein paar Trainer in Nürnberg gelebt, aber auch ein Hacking viel entspannter und hat dann auch mal das vielleicht ein bisschen, die Frage dann vom Journalisten ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Am Ende haben alle gelacht und gut war es. Das war halt bei ihm nicht so.
Alex fehlt, oder nicht fehlt, aber braucht der erste FC Nürnberg oder fehlte Damir Kanadi letzten Endes eine Erfahrung im Umgang mit erster und zweiter Bundesliga? Kannte er tatsächlich das Umfeld erster FC Nürnberg vielleicht zu schlecht, wusste nicht, worauf er sich einlässt, wusste vielleicht auch nicht, das ist so und so ein Verein. Ist das was der nächste Trainer des ersten FC Nürnberg zwingend mitbringen muss, dass wir nicht irgendjemanden jetzt da aus der Senke heben, der am Ende sich da wieder verhebt?
Also ich bin immer wieder wirklich, ich verfolge den FC Nürnberg ja auch gerade schon wirklich lang und auch gerade natürlich Kommunikation ist nicht nur beruflich, auch bei mir ein Steckenpferd, was ich sehr mit großem Interesse verfolge. Und mich wundert es wirklich jedes Mal wieder, dass die Frage quasi immer wieder neu aufkommt, wie wichtig Kommunikation und im Bereich von Traditionsvereinen ist. Und deswegen, ich bin immer wieder überrascht davon. Das ist ein enorm wichtiger Faktor. Auch Palli Kutscher hat es ja heute im Prinzip ja auch gesagt, so nach dem Motto, dass selbst Unentschieden, die man intern sportlich als positiv bewertet hat, im Umfeld dann quasi negativ bearbeitet oder verwertet wurden oder gewertet wurden und entsprechend das auch auf die Mannschaft niederschlug. Das heißt, diese Moderation von Entwicklungsprozessen, die Moderation von Ergebnissen, das ist ein extrem wichtiger Faktor, um das Umfeld, die Medien mitzunehmen, was auch wieder auf die Mannschaft ausstrahlt. Also da ist schon eine Symbiose dabei. Und wir haben es bei Alois Schwarz gesehen, der Stefan hat es ja erwähnt, dass es krachend gescheitert, weil nicht weil der Alois Schwarz so ein schlechter Trainer ist, das sieht man jetzt auch wieder, sondern weil er halt überhaupt mit diesem Fanumfeld nicht zurechtkommt. Und auch scheinbar auch Kanadi kam damit nicht zurecht. Der hat sich kam mit der Presse, konnte die Presse nicht mitnehmen, hat sich da angelegt. Auch die Fans nur Zugang geschaffen. Das war kühl, kalt, da fehlt es an Wärme und das, dann kannst du auch nichts irgendwo moderieren oder vermitteln, gerade wenn du nicht nur von Höhe zu Höhepunkt zu Höhepunkt wandelst, sondern eben durch schwierige Täler gehst. Und ich sage mal so, Michael Köllner konnte das zumindest in seiner ersten Saison, erst mit der Aufstiegssaison gut. Da haben wir auch eine lange Durchstrecke gehabt. Da hat er die mit viel Emotionen mitgenommen. Er hat es dann in der Bundesliga-Saison, ist er glaube ich auch daran wieder gescheitert, weil er dann, Michael Köllner nicht böse nehmen, ein bisschen zu größenwahnsinnig geworden ist und zu viel auf sich gegeben hat. Aber in der ersten Saison hat er es sehr, sehr gut gemacht und konnte da Verein und Umfeld mitnehmen. Also wie gesagt, natürlich brauchen wir für jemanden, der finde ich, nicht nur eine sportliche Expertise hat, sondern der muss auch mit Fans und Umfeld in so einem Traditionsverein umgehen können und idealerweise schon ein bisschen einen Bezug haben zu einem fränkischen Wesen und zum fränkischen Umfeld. Das muss jetzt kein Flanke sein, bei Hacking hat es auch ganz gut funktioniert, aber es muss schon irgendwie auch zum Typus von den Leuten hier passen. Ich denke nur, Valeria Ismail zum Beispiel hat überhaupt nicht gepasst. Auch bei Weiler dort seinem Erfolg hat es eigentlich nicht ganz gepasst, weil er doch ein bisschen zu aristokratisch rüberkam. Aber ich glaube, das muss schon zusammenpassen, das Paket, um auch schwierige Phasen zu überstehen.
Dann lasst uns gleich darüber sprechen, was ja unter anderem die Rolle von Robert Palikuccia angeht, wie ja das jetzt womöglich an seinem Nimbus gekratzt hat. Wir werden gleich nochmal so ein bisschen über das Thema Fans sprechen und natürlich auch darüber, wie es jetzt für den 1. FC Nürnberg weitergeht in dieser Zweitligasaison.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Tanja.
Das ging mir sowas von auf den Sack.
Und Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler wenn wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Alexander Endl hat gerade eben das Moderieren von Prozessen in der medialen Wahrnehmung auch angesprochen. Und da würde ich gerne nochmal einhaken. Alex, du hast gesagt, das ist natürlich auch eine Aufgabe von Damir Kanadi gewesen, aber ist das nicht auch eine Aufgabe, die Robert Palikuccia irgendwo hat? Eine Aufgabe, die du als Sportvorstand besitzt? Natürlich ist es nicht deine Hauptaufgabe, irgendwie die Medienlandschaft zu moderieren, aber auch da mal ja so ein bisschen ein Statement abzugeben, okay, vielleicht auch frühzeitig Trainer und Mannschaft zu schützen, sich so ein bisschen davor zu stellen, das sind Töne, die ich von Palikuccia nicht kenne.
Ja, also ich muss auch sagen, ganz so aus der Gleichung ist Palikuccia derzeit noch nicht. Das muss man mal, finde ich, auch klar sagen. Er ist zwar jetzt nicht im Fokus, aber er ist durchaus schon nicht aus der Gleichung raus. Er hat Kanadi ausgewählt. Er hat auch durch seine Art, wie er seit seiner Amtsübernahme agiert und auch mit den Medien und auch mit dem Umfeld umgeht, nicht nur sich Freunde geschaffen. Er ist schon sehr knurrig, er ist sehr, macht auch zum Teil einen anderen Eindruck als dieser Gentleman Bornemann, den wir vorher hatten, auch wenn man nachher sagt, auch vieles daneben gegenwirft, aber er hat zumindest einen sehr so eleganten und kultivierten Stil der Führung dann doch irgendwie verbreitet oder um sich gestimmt. Das ist bei Palikuccia ein bisschen anders. Und das ist natürlich was man mal gucken muss. Der ist dann nicht außen vor. Also ich sehe da Palikuccia noch nicht ganz weg. Er hat trotzdem noch viel Vertrauen, weil man auch möchte, dass es funktioniert. Das ist auch so. Man möchte, dass Palikuccia funktioniert. Man will nicht auch noch auf der Position wieder eine Baustelle haben. Aber ich gebe dir recht, ja. Also das nicht eingefangen, dieses nicht moderieren, wenn es der eine nicht kann, muss es der andere, wenn es beide nicht können, oder dann wird es schwierig.
Stefan, wie beurteilst du denn die Rolle von Robert Palikuccia jetzt überhaupt? Alex hat es gerade nochmal angesprochen, er ist derjenige, der den Trainer ausgewählt hat. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass natürlich bei so einer Trainerauswahl diverse Faktoren eine Rolle spielen müssen und es kann nur einer und das beileibe nicht der alleinige Faktor sein, dass das ein sportlich kompetenter oder ein fachlich kompetenter Mensch ist. Das kann nicht alleine darüber entscheiden, das hat jetzt die Personalie Damir Kanadi erst wieder gezeigt. Nichtsdestotrotz hat Robert Palikuccia ihn ausgewählt, hat ihn als seinen Wunschkandidaten beschrieben, hat ihn jetzt entlassen. Gerade eben haben wir angesprochen, wie seine Art und Weise der Außenkommunikation vielleicht auch ist. Wie wertest du seine Rolle? Wie angezählt ist er? Wie groß ist die Delle, die das jetzt vielleicht auch an seinem Standing hinterlassen hat?
ja, vielleicht eine kleine Schramme. Ich meine, klar, er ist in der Verantwortung, er hat den Trainer verpflichtet, das ist sein Wunschtrainer, aber da müsste man auch dann über Bornemann diskutieren, wie sehr ihn Alois Schwarz beschädigt hat. Der hat halt auch dann irgendwann die Reißleine gezogen, als er gemerkt hat, dass es nicht mehr geht. So ist es jetzt bei Palik Kutscher auch. Es ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, es ist, glaube ich, recht schwierig, den richtigen Trainer zu finden, weil wenn Palik Kutscher quasi in der Kommunikation mit Kanadi war, dann ist es, wie ich schon vorhin sagte, sicherlich was anderes, als wenn der Kanadi mit der Mannschaft in der Kommunikation ist. Am Ende des Tages stehen da ungefähr 24, 25 Leute auf dem Trainingsplatz und manchmal passt es halt einfach nicht. Und das ist auch ganz schwierig, glaube ich, vorher zu sehen. So von daher, ich fand Palik Kutscher bis jetzt gut von den Verpflichtungen, dass er auch frühzeitig angefangen hat, noch in der Erstligasaison Spieler zu verpflichten. Ich glaube, wir hatten 3 Tage oder eine Woche nach dem Abstieg schon 3 Neuverpflichtungen, von denen jetzt auch immer häufig welche auf dem Platz stehen davon. Das war unter seinem Vorgänger nicht so der Fall. Da musste man eher bis zum letzten Tag im Transferfenster warten, bis wir noch irgendwie einen Neuzugang hatten, der namhaft war oder der vielleicht vielversprechend war. Von daher, das fand ich eigentlich recht gut. Ich finde auch die Qualität der Mannschaft recht gut. Von daher, klar, er muss jetzt natürlich einen Nachfolger präsentieren, der funktioniert, weil wenn jetzt der Nachfolger auch nicht funktioniert, dann wird es natürlich auch für ihn ein bisschen ungemütlicher.
Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob der nächste Schuss sitzen muss. Und das hast du ja gerade dahingehend eindeutig beantwortet. Lass uns mal darüber sprechen, was Alex vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet hat, wie denn die Fanstimmung im Moment ist. Wir hatten es schon so ein bisschen besprochen, dass es erstaunlich lange ruhig war, trotz des ausbleibenden sportlichen Erfolgs. Aber ich würde gerne nochmal einfach dieses Thema aufgreifen bezüglich einer gewissen Apathie, die im Umfeld des ersten FC Nürnberg herrscht und womit die zusammenhängt. Erstmal, Stefan, ist das ein Eindruck, den auch du hast? Ich persönlich würde Alex' Eindruck unterschreiben, dass man momentan so ein bisschen das Gefühl hat, dass der Club tatsächlich so ein bisschen die Anhängerschaft verliert.
Ja, wobei sich das bei mir erst so nach dem Lautern-Spiel ein bisschen eingestellt hat. Da wusste ich schon, dass gegen Bochum geht verloren, da brauche ich mich gar nicht auf das Spiel irgendwie freuen. Da beobachten wir den ersten FC Nürnberg schon viel zu lange, um da gewisse Entwicklungen zu sehen. Und wenn man das Spiel in Lautern gesehen hat, dann ist es einem recht schwer gefallen zu glauben, dass wir in Bochum da irgendwie ein Feuerwerk abreißen. Genauso ist es halt auch eingetreten. Und da kann ich auch die Fans verstehen, dass die dann apathisch werden, jetzt nach dem, ich glaube, das 5. Spiel in Folge ohne Sieg, 3 Niederlagen mit dabei, schlechte bis sehr dürftige Leistungen auf dem Platz. Klar geht da die Verbindung zum Fan verloren und der Fan sagt dann auch zu Recht, warum schaue ich mir das eigentlich an, da habe ich gar keine Lust drauf. Ne? Weil ne, du hast ja nicht mal zuletzt jetzt die Hoffnung gehabt, dass es irgendwie besser wird. Ne? Man hatte diesen Ausschlag in Hannover, da war man eigentlich happy. Ich glaube, da war auch die ganze Fanszene happy und hat sich gedacht, so jetzt haben wir es endlich kapiert, wie dieser Zweitliga-Fußball mit Kanadi vielleicht funktionieren kann. Da waren auch Szenen in dem Spiel, die so der Kanadi-Philosophie entsprochen haben. Aber danach war es halt wieder derselbe Mist und es war halt keine Entwicklung zu sehen. Und ja, so sehe ich es auch.
Alex, du hattest es vorhin angesprochen und auch eben darüber gesprochen, dass eben ja für die Fans wichtig ist, welche Philosophie vertritt der Verein und so weiter und so fort. So jetzt in meinem direkten Umfeld und für mich persönlich auch, war ein anderer Faktor entscheidend. Nicht unbedingt, dass ich da keine Spielphilosophie entdeckt habe, sondern für mich war eben dieser ausbleibende Fortschritt und, das kam dann am Ende erschwerend hinzu, dieses Gefühl, dass sich da die Mannschaft nicht mehr richtig den Arsch aufreißt hinzu. Ist das vielleicht eben auch ein Faktor, dass wenn eine Mannschaft dann, ich will nicht sagen, dass sie gegen den Trainer gespielt haben, aber vielleicht eben nicht mehr alles in die Waagschale wirft, vielleicht auch, weil sie gar keine richtige Einheit ist, dass so eine Mannschaft einen viel, viel größeren Anteil daran hat, wie der Verein von Fans wahrgenommen wird, wie es um die Gunst des Trainers bestellt ist, als das am Ende in der Außendarstellung manchmal ja letzten Endes wirklich scheint, wo dann ja Wohl und Wehe des Vereins doch viel auch mit Trainern ja, assoziiert werden?
Ja, also sagen wir so, erstmal spielt eine Mannschaft gegen den Trainer. Ich habe, glaube ich, jetzt auch im Zuge der Kovac-Entlassung haben sie auch, glaube ich, auf Sky 90 mal diskutiert und fand auch einen ganz guten Satz, den ich da gehört habe, dass der eine gesagt hat, das gibt es heute eigentlich auch nicht mehr. Weil die sind alles mittlerweile quasi Profis und Manager in eigener Sache und die gewinnen dabei nichts. Im Gegenteil, die sehen überall oder versuchen sie eine Möglichkeit zu sehen, eine Plattform für sich selbst und für ihr eigenes Podium zu schaffen. Also ich glaube auch nicht, ich habe auch nicht gesehen, das hat man auch wieder gesehen in Bochum in der zweiten Halbzeit, dass die Mannschaft Täter sicher abschenken können. Die hat sich dann schon noch in Anführungsstrichen den Arsch aufgerissen und hat dann noch versucht, irgendwo was zu machen. Ich glaube nicht persönlich, dass die Mannschaft sich hat hängen lassen. Ich glaube einfach, dass sie orientierungslos war. Die Mannschaft war intern kein Team. Es war einfach keine Mannschaft, die zusammengehalten hat. Es waren viele Einzelspieler, die vor allem nicht verstanden haben, was sie eigentlich machen. Klar haben dann noch die ganzen Verletzungen dazu gespielt. Das hat auch nicht gerade gefördert, um eine Einheit und über den Erfolg ein Team zu bilden. Aber das ist nicht. Aber ein Punkt noch dazu. Deswegen glaube ich, dieses Arsch aufreißen könnte ich am Platz nicht bestätigen. Aber einen Punkt noch, den du sagst, ist, wir sprechen über die Fans, es gibt nicht die Fans, da sind wir uns ja vollkommen einig. Es gibt ganz unterschiedliche Fanstrukturen und Faninteressen bei sowas. Und die einen sind langjährige Verbundenheit, die wollen mehr Tradition sehen, die anderen sind doch ein bisschen Erfolgsfans, nicht mal negativ, die wollen schönen, attraktiven Fußball sehen. Die anderen sagen, scheißegal, Hauptsache wir gewinnen immer 1-0 und wenn es ein dreckiger Fußball ist, ist auch okay. Die anderen wollen Werte sehen, die versuchen mit so einem Fan noch mehr zu verbinden als nur Fußball kicken, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung, nenne ich es mal. So viele unterschiedliche Interessen. Und der FCN hat halt zurzeit leider das Problem, dass er auf nichts einzahlt. Also vielleicht noch CSA, muss man sagen, da wird viel Tolles gemacht. Aber also dieses Corporate Social Responsibility. Aber wir verlieren seit, wie viele Heimspiele haben wir seit 1,5 Jahren gewonnen? Welchen Verein, welchen Fan möchtest du denn einen jungen Fan auch noch vielleicht mit 12, 13, 14 ins Stadion locken, mit seinem Vater, um über 1,5 Jahre, wenn du Glück hast, einen Sieg alle 4-5 Monate zu sehen? Das gelingt dir nicht, ne? Also das muss man auch mal sagen, die Fanszene ist sehr heterogen und momentan erreichst du wenige.
Ja, definitiv. Ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt, den wir beleuchten können. Letzten Endes die Fan-Teile, denen wir selber angehören. Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall ein Punkt, der momentan ausbleibt, der jetzt durch die Abstiegssaison natürlich auch seit längerem ausbleibt. Stefan, wie bewertest du die Rolle der Mannschaft in diesem ganzen Konstrukt jetzt? Wie hast du diese Orientierungslosigkeit, wie es Alex genannt hat, wahrgenommen?
Ja, ein bisschen orientierungslos, was ja eigentlich überstrecke die ganze Saison bisher. Gerade so die Spiele dann auch gegen Heidenheim oder dann zum Beispiel in Aue, wo du eigentlich 60 Minuten dominierst und dich eine rote Karte komplett aus dem Konzept bringt. Ich glaube auch nicht, dass eine Mannschaft unbedingt gegen den Trainer spielt, aber sie hat jetzt auch in den letzten Spielen, wenn man jetzt Lautern und mal Bochum betrachtet, nicht auch unbedingt für ihn gespielt. Das war halt vielleicht auch ein bisschen so ein Alibi-Fußball, den sie dann geboten haben. Gerade in Bochum in der ersten Halbzeit kam mir das so ein bisschen so vor. Es ist schon wichtig, dass Mannschaft und Trainer eine gute Verbindung haben, weil dann zerreißt sich vielleicht auch mal die Mannschaft für den Trainer, wenn man in der Krise steckt und man sich denkt, hey, wir wissen, unser Trainer ist auf der Abschlussliste, aber eigentlich finden wir ihn doch ganz gut und wollen eigentlich weiter mit ihm zusammenarbeiten, dann holen sie vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr raus. Und den Eindruck hatte ich jetzt in Bochum oder in Kaiserslautern oder vielleicht auch schon gegen Jan Regensburg jetzt nicht. Also klar, ich glaube auch nicht, die sind alle Profis genug, dass die gegen den Trainer spielen, aber den Arsch für ihn aufgerissen haben sie sich wahrlich auch nicht.
Ja, das ist genau der Eindruck, den ich eben auch hatte. Also deswegen nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich glaube nicht, dass sie gegen den Trainer spielen, aber sie spielen auf jeden Fall, oder das war mein Eindruck, dass sie haben auf jeden Fall nicht für ihn gespielt. Gut, machen wir da einen Haken dran. Damir Kanadi ist Geschichte, die Mannschaft, das hat Robert Palikuccia jetzt auch schon mehr oder minder deutlich gemacht, ist jetzt in der Bringschuld. Er natürlich auch mit einer neuen Trainerverpflichtung. Und wie die aussehen könnte und wer vor allem oder wohin es für den ersten FC Nürnberg in der restlichen Saison noch gehen kann und soll, darüber sprechen wir abschließend hier bei Total Bekloppt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Unter Flutlicht, der Schalke-Podcast mit Marius Winsler. Alles rund um die königsblaue Fußballwelt auf meinsportpodcast.de.
Aktuell steht der 1. FC Nürnberg auf Tabellenplatz 11, hat 14 Punkte und damit liegt er nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz nach unten, auf dem der VfL Bochum steht. Nach oben, da fehlt schon ein ganzes Stückchen mehr, da fehlen 9 Punkte auf den Relegationsplatz und da steht der VfB Stuttgart. Wir wollen nun darüber sprechen, wie die Zukunft des 1. FC Nürnberg aussehen kann, aussehen soll in dieser Saison. Und da ist natürlich als allererstes mal die Frage, und wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, wie soll der nächste Trainer aussehen, was soll er können? Gefühlt schielen alle immer noch in Richtung Köln, in Richtung Achim Bayerlotzer, aber der ist eben nach wie vor dort festgebunden, wobei das Ganze ja auch so ein Ablaufdatum hat. Ist das vielleicht auch eine Frist, die man sich jetzt ein Stück weiter kauft hat? Man war sich ja wohl schon mal mit ihm einig, Alex, indem man jetzt Marek Mintal erstmal interimsmäßig fürs nächste Spiel zum Chefcoach befördert hat?
Ich weiß es nicht. Also ich habe Wally Kutscher auch mit großem Interesse mit seinem Statement verfolgt. Da hat er auch wieder so ein bisschen laviert von wegen, einerseits ist es gut, 2 Wochen vom Derby zu haben, aber andererseits wäre es auch, weil man sich für so eine wichtige Entscheidung nicht übers Knie brechen und so. Ich glaube, auf die Karte Bayerlotzer zu setzen, ist sehr, sehr riskant. Ob der dann gewinnt, er vielleicht jetzt gegen Hoffenheim, dann ist er vielleicht noch bis Winter da. Das ist schwierig. Also ich weiß auch nicht, ob Bayerlotzer jetzt wirklich, klar, das klingt auf dem Papier gut und man hat irgendwie mit ihm geliebäugelt, aber ob er jetzt deswegen jetzt der Heilsbringer für Nürnberg ist, das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Also der hat eine gute Station gehabt. Es werden auch noch andere gehandelt. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt diese Zeit erkauft haben. Also, sondern ich glaube, man guckt mal die Entwicklung an. Vielleicht ist dann Bayerlotzer plötzlich eine Option.
Stefan, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, was der neue Trainer mitbringen muss. Gibt es jemanden, der dir schlagartig in den Sinn kommt, der diese Eigenschaften mitbringen kann? Das Anforderungsprofil scheint ja auch von Vereinsseite relativ klar zu sein, auch angesichts dessen, wie der Kader zusammengestellt ist, möchte man jetzt doch jemanden, der irgendwie Offensivfußball spielen lässt, im Zweifelsfall also vorne mehr schießen als hinten bekommen. Deutschsprachig sollte nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie auch sein oder zumindest der deutschen Sprache mächtig sein angesichts der der Kaderzusammenstellung. Das sind so ein bisschen die Eckpunkte, die man mitbekommen hat. Auf wen könnte das zutreffen? Oder sagst du, da glaubst du nicht, dass von den oft gehandelten verfügbaren Trainern am Ende jemand da wirklich der Auserwählte sein wird?
Ja, einer, der ins Anforderungsprofil da passen würde, zumindest von sportlicher Seite, wäre natürlich Markus Anfang. Da sind ja Geister, der auch schon ein bisschen so durch den Blätterwald, dieser Name. Ich glaube, Anfang und Palli Kutscher, die hatten auch irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit bei Düsseldorf. Und der ist frei aktuell und ist sicherlich eine Option. Ich sehe es mit Bayerlotzer genauso wie Alexander, sich darauf zu verlassen, jetzt eine Woche zu warten noch und das Hoffenheim-Spiel abzuwarten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und auf der anderen Seite muss ja Bayerlotzer dann auch das Wollen gleich entlassen werden und dann gleich in Nürnberg anfangen. Kann ich mir nur schwerlich vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Ich glaube, dass auch vielleicht Achim Beierlorzer da mal dann erstmal eine Pause braucht. Und wir haben jetzt auch nicht die Zeit zu warten. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Ich würde jetzt auch nicht mehr unbedingt bis zur Länderspielpause warten wollen, weil ich weiß nicht, wenn jetzt Bielefeld nicht funktioniert und dann verlierst du noch in Fürth am Ende, dann kann die Stimmung noch mal mehr kippen, weil man sagt, jetzt habt ihr den Trainer entlassen und jetzt bringt er keinen neuen her und wir verlieren dann ständig, was ist da los? Es muss jetzt eine Lösung her und es kann nur einer sein, der jetzt gerade aktuell freier Markt ist und wenn man jetzt unsere Spielphilosophie, auch die Philosophie von Pali Kutscher anguckt, dass man ein schönes Offensivspiel haben will, dann ist sicherlich Markus Anfang ein Kandidat.
Ja, Zeitpunkt der neuen Trainerverpflichtung hast du schon angesprochen, Stefan. Wie wichtig ist es, dass der im Prinzip ja mit Beginn der Länderspielpause da ist, um auch einfach die Zeit zu haben, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten, dass man den nicht irgendwie erst nach dem Derby kurz vorher holt? Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
Bin ich dann?
Ja, ich dachte, Entschuldigung, wenn ich dich nicht angesprochen habe, ja, bist du dran.
Ich wollte versuchen, Stefan nicht ins Wort fallen. Ja, natürlich ist es, mich wundert auch da immer wieder nochmal der Podcast des Wunderns, wie oft dann doch gesagt wird, wie wichtig so eine Vorbereitung ist und dann für die Zeitplanung findet sie dann plötzlich irgendwie immer wenig Beachtung. Das ist so ähnlich wie wenn Spieler, die spät kommen oder Trainer, die spät verpflichtet werden. Natürlich ist es wichtig. Es kommt davon, welche Ziele man an dieser Saison noch hat. Wenn man sagt, ich will auf jeden Fall den Turnaround noch schaffen, vielleicht tatsächlich nochmal angreifen mit dem Saisonziel 6 plus und noch hochkommen und so gut sind die da oben auch nicht, dann muss ich natürlich ab jetzt punkten und muss zumindest mal eine Aufbruchstimmung im Umfeld und in der Mannschaft entfachen und deswegen ist es wichtig, sich vorzubereiten und zu erklären, was der neue Trainer will, was für ein Spielsystem er hat und ich glaube, da ist jeder Tag wichtig, der da ins Land geht. Aber die Auswahl ist natürlich entscheidend. Und ich sage, ich möchte auch noch ein paar Namen in die Runde werfen. Ich glaube, Dani Birovka wird ja auch, glaube ich, derzeit immer mal wieder genannt, zumindest in den Medien. Es gibt auch ganz spannende andere Kandidaten, die auf dem Markt sind. Markus Weinzierl nenne ich das mal, Heiko Herrlich. Da muss man mal gucken, wer passt dann überhaupt. Aber das ist natürlich am Ende alles eine Glaskugel. Ne? Also ich weiß nicht, wen Pali Kutscher wirklich im Sinn hat. Vielleicht ist es Markus Anfang. Passt der mit seiner rheinischen Natur ins Nürnberger Umfeld? Ist ja jetzt auch quasi ein bisschen gescheitert, hat eine gute Saison in Kiel gehabt. Das muss man jetzt echt sehen. Aber ich denke auch, wenn man von irgendjemandem überzeugt ist, sollte man schnell machen und sollte man nicht so lange rummachen. Wenn man noch nicht überzeugt ist, dann muss man tatsächlich nur ein bisschen warten.
Ich glaube auch, dass Pali Kutscher schon was in der Hinterhand hat oder dass der vielleicht schon Gespräche geführt hat. Er sieht ja die Entwicklung auch und ich glaube, dass die Trainerentlassung oder die Entscheidung jetzt heute, das ist jetzt für ihn auch nicht ganz überraschend Kram. Also so schätze ich ihn zumindest ein.
Das wäre zumindest wünschenswert aus meiner Sicht, denn als Sportdirektor darfst du dir ja deine Augen nicht verschließen, nur weil es dir nicht gefällt, welche Entscheidung du da treffen musst. Also im besten Fall laufen schon Gespräche und obwohl eben bis vor wenigen Stunden zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Damir Kanadi noch Trainer des 1. FC Nürnberg war. Alex hat es angesprochen, die Zielsetzung und das Saisonziel ist natürlich entscheidend auch dafür, wie jetzt dann der neue Trainer dann präsentiert wird, woran er gemessen wird. Und Robert Pali Kutscher hat da klare Worte gefunden, hat gesagt, von unserer Zielsetzung rücken wir nicht ab, Stefan. Das gibt natürlich jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung, einen gewissen Erfolgsdruck dem neuen Coach direkt an die Hand, ganz unabhängig davon, was wir als Fans, was die Medien sich erhoffen. Und das nimmt natürlich auch die Verantwortung, oder die Mannschaft in die Verantwortung. Aus deiner Sicht der richtige Weg und für wie erfolgsversprechend hältst du ihn? Fadi Keplavi und Uli Dickmeier haben bei KDEP im nordbayern.de Podcast gesagt, dass sie den Aufstieg letzten Endes schon zu den Akten gelegt haben.
Ja, ich meine, der Aufstieg war ja eh nur immer eine Wunschoption, die man hatte in der Saison. Das hat man, fand ich auch okay, dass man das ganz klar kommuniziert hat, dass man gesagt hat, wir schauen mal dieses Jahr, was geht, aber wir wollen spätestens nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen oder aufsteigen. Ja, und klar, wenn du nächstes Jahr einen Aufstieg mitspielen willst, dann solltest du in dieser Saison schon den Grundstein dafür legen. Und jetzt sind 12 Spieltage rum und wir sind näher am Abstiegsplatz als am oberen Tabellendrittel oder an der oberen Spitze. Da sind es dann doch, glaube ich, jetzt schon mittlerweile 9 Punkte bis zum Relegationsplatz. Da wollten wir eigentlich nicht sein. Wir wollten da eigentlich so schon ein bisschen so auf Schlagdistanz sein. 18, 19, 20 Punkte wären schon ganz in Ordnung gewesen. Ich glaube, da wären auch alle zufrieden gewesen. Ich glaube, da wäre auch niemand böse, wenn du am Ende der Saison mit 4 Punkten Rückstand oder so, wirst du vielleicht Fünfter auf dem Relegationsplatz und sagen alle, okay, war eine ordentliche Saison. Nächstes Jahr können wir nochmal angreifen. Und das haben wir halt komplett aus dem Fokus verloren. Und dass man das beibehalten will, ist klar. Finde ich auch okay, die Aussage, weil es ist nicht so möglich. Es sind noch viele Spiele zu spielen in dieser Saison. Allein noch 5 in der Rückrunde. Da ist noch einiges möglich. Wenn man es jetzt schafft, da einen guten Trainer zu verpflichten, der die Mannschaft in die Spur bringt, was ich glaube, was möglich ist, weil ich sehe unsere Probleme nicht in der Qualität des Kaders. Ich sehe unser Problem eher auf der Trainerposition und ganz entscheidend in der Taktik. Dann kann das auch noch was werden. Also wir kennen alle die zweite Liga, da kannst du mal eine kleine Serie starten von 3 Spielen am Stück. Und weil die anderen auch nicht so konstant spielen, bist du dann plötzlich wieder auf Platz 6, 7 und dann schaut die Welt schon wieder anders aus.
Alex, wie schätzt du die Situation für den Rest der Saison ein? Wie wertest du das Statement von Robert Palikutscher?
Ja, ich sag mal so, was wird die erste Frage? Ich glaube auch, dass diese Saison noch lang ist, dass tatsächlich noch viel möglich ist. Allerdings ist der Boden, den man verloren hat, natürlich schon evident. Und Stefan hat da vollkommen richtig darauf hingewiesen, 9 Punkte zum dritten und das ist VfB Stuttgart. Und das, obwohl die auch schon eine ganze Menge gepatzt haben. Also die hatten quasi ihre Krisen auch schon oder sind gerade dabei zum Teil. Also das wird schon schwer, da oben nochmal ranzugehen. Bleiben also dabei. Was war die Zielvorgabe, nächstes Jahr aufzusteigen? Da hat jemand auch neulich mal gesagt, um da quasi dieses Gefühl auch in der Mannschaft zu entwickeln und auch im Umfeld, dass es ein 2-Jahres-Plan ist, musst du im ersten zumindest mal, das hat Stefan ja auch gesagt, mal dran sein. Ne? Du musst zumindest mal so in Schlagdistanz sein, musst eben diese 1-2%, die eben Kanadi ein bisschen als Zitat um die Ohren geflogen sind. Aber das ist genau der Punkt, wo du sagst, du hast das Gefühl, ja, da klappt schon immer was und da ist sowas da, man sieht was und es klappt halt nicht immer oder dann passiert mal ein Fehler oder hat man mal Verletzungspech und deswegen hat es nicht geklappt. Aber man muss grundsätzlich das Gefühl haben, wow, ne, da sieht man was und wenn da jetzt nochmal ein bisschen was geht mit harter Arbeit und mit einem Jahr hinter uns, dann können wir nächstes Jahr aufsteigen. Und das ist noch nicht zu sehen und das brauchen wir mindestens bis zur Winterpause diesen Funken Hoffnung. Vielleicht die ersten Spiele noch. Wenn nicht, wird es auch ein Problem von Palikutscher.
Gut, dann lassen wir das mal als Schlusswort stehen. Wir haben jede Menge über die Vergangenheit geredet, ein bisschen über die Zukunft, sind gespannt, wie die beim 1. FC Nürnberg aussieht. Sicher ist auch, der neue Trainer, den Robert Palikutscher auswählen wird, muss mehr haben als nur eine überzeugende PowerPoint-Präsentation, denn sonst wird das Ganze wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Ich bedanke mich bei Alexander Endel und Stefan Helmer von Club Fans United und wir hören uns am Donnerstag dann wieder. Donnerstagabend gibt es das Gegnergespräch zum nächsten Gegner des 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld. Die grüßen aktuell von einem Aufstiegsplatz, auf dem der 1. FC Nürnberg so gerne stehen würde. Wie es dazu kam, hört ihr dann am Donnerstag hier bei meinsportpodcast.de.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
V
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.